Ja, heute ist wieder so ein warmer Tag. Vielleicht hat das einige abgehalten, heute zu kommen. Ich habe hier vorne, ist gut, ich habe jetzt ein Glas Wasser. Danke, wenn ihr das auch wollt, müsst ihr einfach nur das nächste Mal predigen. Ja. Wir sehen schon, heute wollen wir miteinander Abendmahl feiern. Und ich möchte heute einen Blick mit uns auf dieses Abendmahl werfen. Weil nicht wenige Menschen haben heutzutage Probleme mit diesem Mahl, weil sie es nicht mehr richtig verstehen. Manchmal denke ich, sogar Pfarrer und Bischöfe scheinen es nicht mehr richtig zu verstehen. Vielen Menschen ist das Abendmahl zu einem Stein des Anstoßes geworden. Es gefällt ihnen dabei zum Beispiel nicht, dass es um ein Opfer geht, dass da davon die Rede ist, dass jemand sterben muss. Das ist irgendwie nicht positiv. Und dass von Blut die Rede ist und von Umkehr und von Sünde. Und dass wir alle Menschen dabei pauschal als Sünder bezeichnet werden, die verloren gehen, die da angesprochen werden. Dass der Mensch jemand ist, dem etwas fehlt, der etwas braucht, der einen Mangel hat, das widerspricht unserem Bild von dem selbstbewussten Menschen, der alles in der Hand hat und selber angehen kann. Dass beim Abendmahl ihr Sündenbewusstsein verstärkt wird, das gefällt ihnen nicht, dass sie auf die Schuld hin angesprochen werden. Das finden sie nicht so gut. Ich weiß nicht, wie es uns geht, die wir heute hier gekommen sind. Ganz besonders macht vielen Problemen der Sühnetod Jesu. Dass Jesus Christus für uns Menschen sterben musste, das ist vielen ein Ärgernis. Aber schon Paulus sagt ja, dass das eigentlich ganz normal ist, dass das Wort vom Kreuz vielen als eine Torheit erscheinen muss. Das passt einfach nicht so in unser menschliches Denken. Das ist so und bleibt so, so lange, bis wir in dem Abendmahl einen Ausdruck der Suchbewegung, der liebenden Suchbewegung Gottes erkennen können. Dass wir darin erkennen können, dass niemand mehr liebt als der, der bereit ist, sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Das ist die Deutung, die uns die Bibel gibt. Es geht um die grenzenlose Liebe Gottes, die wir darin erkennen sollen. Und darum freuen wir uns. Darum ist das Abendmahl kein Beerdigungsmahl. Es stimmt uns nicht traurig, sondern froh. Es ist das Freudenmahl derer, die verloren waren und heimgefunden haben. Und die entdecken, ja, Jesus ist für meine Schuld, für meine Sünde am Kreuz gestorben. Und das ist der größte Liebesbeweis, den es überhaupt geben kann. Es ist eine Erinnerung an diese Suchbewegung Gottes, an diese Liebe in Jesus Christus, seinem Sohn. Und alle Deutungen, die davon weggehen und die das Blut oder das Brot als magische Wundermittel sehen, die irgendetwas mit uns machen, die gehen völlig fehl. Es geht nur um diesen neuen Bund, der mit Gott dadurch möglich ist und um die Versöhnung, die wir mit Gott haben und die Versöhnung, die wir auch untereinander haben. Das hat Jesus ganz deutlich gemacht. Der Evangelist Hanno Backhaus, einige werden ihn kennen, der stellt sich gern mit irgendwelchen Schildern in die Fußgängerzonen. Und manchmal stellt er sich besonders gerne an, wenn so eine Fußgängerzone von so einer Straße durchkreuzt wird, an diese Ampel. Und wenn dann rot ist, dann steht er da und sagt, wenn ich Gott sehe, dann sehe ich rot. Und viele Menschen verstehen das dann auch falsch. Die kommen zu ihm und sprechen sich aus, ja, was ihnen alles an Gott nicht gefällt und so weiter. Sie machen ihrem Ärger Luft und sagen alles, was ihnen an Gott und an der Kirche stört. Und dann erklärt er ihnen, dass er, wenn er die Farbe rot sieht, dass er dann das Blut und die Liebe Gottes vor Augen hat. dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Manche sind dann ganz verwundert, manche sind aber auch im Gespräch sehr betroffen, wenn er dann da von der Liebe, von der hingegebenen Liebe Gottes spricht. Andere denken vielleicht, wenn ich den Kerl an der Ampel sehe, dann sehe ich rot. Ja, aber das ist dann verschieden. Und so aber, wie viele dieses Schild von Anno Backhaus missverstehen, so verstehen wir auch einen Teil, glaube ich, vom Abendmahl falsch. Und ein großes Missverständnis, das der Paulus noch besonders sieht, über das möchte ich heute sprechen. Darum soll es heute gehen. Er schreibt im ersten Korintherbrief nämlich von einem alarmierenden Zustand, dass viele krank sind und schon entschlafen. Und was war der Grund dafür? Das wollen wir heute betrachten. Und ich lese aus 1. Korinther 11, die Verse 26 bis 32. Paulus sagt da, denn so oft wir dieses Brot essen, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und jetzt kommt es, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Ich finde zunächst interessant, dass Paulus schreibt, viele, nicht nur ein paar, viele sind krank, etliche sogar frühzeitig verstorben. Das scheint hier doch um ein wirklich ernstes und wichtiges Thema zu gehen. Vielleicht auch um ein häufig missverstandenes. Die Kraftlosigkeit in der Gemeinde hat einen Grund. Aber welcher ist es? Was bedeutet es, wenn er schreibt, wer also unwürdig das Brot isst oder unwürdig den Kelch trinkt? Man kann es so verstehen, erstens, ich bin unwürdig und esse trotzdem und trinke trotzdem. Oder zweitens, ich esse und trinke auf eine unwürdige Art und Weise. Und dieses Zweite, das ist das Richtige. Das ist eindeutig, weil unwürdig ist ein Adverb in diesem Satz und es beschreibt die Art und Weise, wie wir essen. Wenn wir auf unwürdige Weise essen und trinken. Wenn es darum ginge, dass wir selber unwürdig wären, dann müsste man sagen, wir sind auf uns selber gestellt, ja alle unwürdig Gottes. Wir wären einerseits alle unwürdig, hätte uns das Blut Christi nicht würdig gemacht. Aber weil uns Jesus würdig gemacht hat, kann das nicht der Grund sein. Er sagt nicht, und das finde ich interessant, er sagt nicht, was ich am Anfang angesprochen habe an Missverständnissen. Ihr habt das Blut des Herrn falsch beurteilt. Er sagt nicht, ihr habt das Kreuz des Herrn falsch beurteilt, seinen Stellvertretertod falsch beurteilt. Das sagt er nicht, sondern ihr habt den Leib des Herrn falsch beurteilt. Weil sie den Leib Christi nicht richtig beurteilt haben, deshalb war es unwürdig. Was aber heißt das? Den Leib des Herrn beurteilen, das meint, den Leib des Herrn richtig wertzuschätzen, zu schätzen, den Wert, den er hat, anzuerkennen. Manchmal können wir die Bedeutung eines geistlichen Geschehens ganz falsch beurteilen. Ein Beispiel davon finden wir im Alten Testament bei Jesaja. Jesaja 53, 4 und 5. Fürwahr heißt es dort, er, der Knecht des Herrn ist gemeint, trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Und jetzt kommt die Fehlbeurteilung. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Es ist aber falsch, denn er ist um unserer Vergehen willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist auch eine Fehlbeurteilung. Aber ich glaube, dass wir uns in der Gemeinde doch einig sind, dass Jesus um unserer Vergehen willen am Kreuz gestorben ist. Dass wir sein Opfer sehr wertschätzen. Keiner würde sagen, das Opfer Christi ist nichts wert. Es reicht nicht aus, uns zu erlösen. Sein Blut ist stark genug, oder? Stimmt ihr zu? Ja, ein paar sind noch wach, gut. Ja. Wir wissen zwar, dass wir im Kampf gegen die Sünde immer wieder, nicht immer als Sieger hervorgehen, aber wir wissen um Gottes Hilfe dabei und dass Jesu Opfer ausreicht. Es hat das Potenzial, uns mit Gott ins Reine zu bringen. Das vergossene Blut Jesu hat bezahlt für die Vergebung und für unsere Erlösung, für unsere Schuld. Was aber ist mit der Heilung der Beziehungen, mit dem Frieden zwischen den Geschwistern, mit der Gemeinschaft in der Gemeinde? Hat Jesus auch dafür gesorgt? Im Epheser 2, Vers 14 heißt es, durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Heiden, beispielhaft für zwei Völker, die sich entgegenstanden, in seiner Gemeinde vereint und die Mauer niedergerissen, die trennend zwischen ihnen stand. Sie sind nun sein Volk. Als er sein Leben opferte, hat er ihre Feindschaft beendet. Als er sein Leben opferte, hat er ihre Feindschaft beendet. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass die Feindschaft zwischen uns Menschen ein Ende hat. Interessant finde ich ist, was Paulus im 1. Korinther 10, Vers 16 und 17 schreibt. Da geht es nämlich, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht, sagt er, der Kelch, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christus? Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brote. Das heißt für mich, wir feiern beim Abendmahl die versöhnte Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und deshalb ist es so schlimm, wenn wir meinen, es uns leisten zu können, als Leib untereinander Streit zu haben oder Neid oder einander abzutrennen, den Leib zu zertrennen, einander abzuwerten. Mal ganz ehrlich, wie viele denken, das Wesentliche beim Opfer Christi sei die Versöhnung mit Gott? Diese Vertikale. Die Versöhnung unter uns Menschen aber sei vielleicht so eine Art Beigabe, die man nutzen kann, wenn man das möchte oder auch nicht. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man in ein griechisches Restaurant geht, vielleicht wart ihr da schon mal, dann kommt oft so am Ende der Kellner und fragt, ob man noch ein Uso will. Ihr wisst, was ein Uso ist, ja, ich weiß. Also, ja. Wer das aber nicht kennt, der denkt vielleicht, der Kellner, der will mir jetzt noch irgendetwas teuer verkaufen und lehnt ab. Lieber nicht. Wer weiß, was das kosten soll. Es sei denn, jemand erklärt, das ist im Preis inbegriffen. Ja, dann denkt man, ach ja, vielleicht will ich es ja doch. Ja. Vielleicht ist das ein dummes Beispiel, aber die Versöhnung mit den Geschwistern ist im Preis inbegriffen. Auch dafür hat Jesus schon bezahlt. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Manchmal scheint es, als hätten viele von dieser Versöhnung unter uns Menschen noch gar nicht viel gehört, von dieser enormen Bedeutung, die das für Gott hat und wie er das wertschätzt. Deshalb nehmen sie dieses Angebot so wenig in Anspruch und sagen, ja natürlich, das Mahl ist wichtig, die Versöhnung mit Gott, die ist mir unendlich wichtig, aber die Versöhnung unter uns ist im Preis inbegriffen. Das Brot symbolisiert nicht nur den physischen Leib von Jesus, der ans Kreuz geschlagen wurde und für uns zerbrochen, sondern es symbolisiert auch den geistlichen Leib, die Gemeinschaft des Leibes der Kinder Gottes. Das macht Paulus ganz klar. Und Paulus geht es im Korintherbrief ganz, ganz viel genau um diese Einstellung der Kinder, der Korinther gegenüber dem Leib des Christus, der Gemeinschaft, der Gemeinde. Und was er durchgehend in diesem Brief anspricht, ist immer wieder die misslungene Gemeinschaft zwischen den Geschwistern. Zum Beispiel, ein paar Beispiele, es gibt Streit und Eifersucht. Gleich schon in Kapitel 1, da sagt er, denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Geschwister, Brüder, da Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin das Paulus, ich bin aber das Apollos, ich bin das Kephas, also Petrus, ich aber das Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden, fragt er dann. Und er fragt dann noch in 1. Korinther 3, Vers 3, oder stellt er fest, denn wo Eifersucht, Neid, Rivalität und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach der Menschenweise, gemeint ist nach der Art des alten Menschen, der nicht erlöst ist, der noch nichts gehört hat von Gottes Versöhnung und von dem Heiligen Geist nichts weiß? Wie passt das zusammen? Ein anderes Beispiel, das er erwähnt, ist, wenn es um die Gemeinschaft von den Schwachen und den Starken geht. 1. Korinther 8, Vers 8, folgende. Da sagt er, ihr dagegen sagt, wir werden vor Gott weder besser noch schlechter, ob wir nun Fleisch essen oder nicht. Das ist zwar richtig, aber ihr solltet trotzdem darauf achten, dass ihr mit eurem Verhalten dem nicht schadet, dessen Glaube noch schwach ist. Angenommen, er sieht dich in irgendeinem heidnischen Tempel Opferfleisch essen, wird er dann nicht ermutigt, es dir nachzumachen, obwohl er dabei gegen sein Gewissen handelt? Und so würde an deiner durchaus richtigen Erkenntnis dein im Glauben schwacher Bruder zugrunde gehen, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr euch euren Brüdern gegenüber so verhaltet und ihr Gewissen verletzt, so versündigt ihr euch an Christus. Darum, wenn ich befürchten muss, dass mein Bruder zur Sünde verführt wird, weil ich bedenkenlos Opferfleisch esse, dann will ich lieber mein Leben lang überhaupt kein Fleisch mehr essen, als ihm das anzutun. Es geht hier nicht um das Fleischessen oder um das Vegetarierwerden. Das Problem war einfach, dass Tiere damals meistens im Tempel geschlachtet wurden und als Opfertiere einem Götzen geweiht. Und es ging um die Frage, inwieweit man durch das Essen dieses Fleisches am Götzendienst sich beteiligte. Hier waren die Gewissen verschieden. Aber auch das ist für Paulus noch nicht das eigentliche Problem, sondern die Missachtung der Geschwister und ihrer Gewissen. Die fehlende Rücksichtnahme aufeinander, die fehlende Versöhnung, der fehlende Friede. Vielleicht ist es uns noch gar nicht aufgefallen, wie häufig wir als Christen im Neuen Testament aufgefordert werden, untereinander gleichgesinnt zu sein. In Römer 15, ja, einmütig Gott zu loben, aufeinander Rücksicht zu nehmen, einander anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Das, was ich hier beschreibe, das ist wirklich kein Nebenthema der Bibel, sondern die Hauptmelodie, die tragende Melodie im Evangelium. Auch bei diesem großen Thema der geistlichen Gaben, die er ja im Korintherbrief anspricht, geht es Paulus vor allem darum, dass die verschiedenen Gabenträger einander nicht geringschätzen und einander nicht abwerten. Er schreibt deshalb im 1. Korinther 12, 21, darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwach und unbedeutend erscheinen, besonders wichtig. Unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil gelobt, so freuen sich auch alle anderen. An diesem Beispiel wollte ich euch erklären, ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Ein letztes Beispiel noch aus dem Jakobusbrief, Jakobus 2. Liebe Geschwister, heißt es dort, wenn ihr wirklich an Jesus Christus glaubt, wenn ihr wirklich glaubt, den Herrn aller Herrlichkeit, dann lasst euch nicht vom Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Stellt euch einmal vor, in eurer Gemeinde kommt ein vornehm gekleideter Mann mit dicken goldenen Ringen an den Fingern. Zur selben Zeit kommt einer, der arm und schäbig gekleidet ist. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eilfertig anbieten, hier ist noch ein guter Platz für sie. Aber zu dem Armen würdet ihr sagen, bleib stehen oder setze dich da hinten auf den Fußboden. Dürft ihr als Christen solche Unterschiede machen? Dann wären doch menschliche Eitelkeit und Geltungssucht euer Maßstab. Wie töricht also von euch, dass ihr die Armen verachtet und geringschätzig behandelt. Lebt nach dem wichtigsten Gebot, das Gott uns gegeben hat. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Es geht immer wieder darum, dass wir in unserer Verschiedenheit als Menschen, in der Gemeinde, als Versöhnte leben. Ob wir arm sind oder reich, ob wir begabt sind, mehr oder weniger, ob wir ein starkes oder schwaches Gewissen haben. Wir sollen uns nicht zerstreiten. Wir dürfen den Leib nicht zerteilen. Und das ist Paulus, wenn es darum geht, wenn er sagt, dass ihr auf unwürdige Weise das Abendmahl nehmt, dass es wirklich um die versöhnte Gemeinschaft geht. Das wird deutlich, wenn wir den Text im 1. Korinther 11 weiterlesen. Der Mensch prüfe sich selbst, heißt es ja, und so esse er von dem Brot, trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zu Gericht. Und wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Und dann kommt es eben daher, meine Geschwister, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Es ist also ganz eindeutig die fehlende Versöhnung oder Rücksichtnahme, die uns unwürdig an dem Abendmahl teilnehmen lässt und nichts anderes. Christus hat niedergerissen, was trennend zwischen uns stand. Als er sein Leben opferte, hat er die Feindschaft zwischen uns beendet. Er hat die Mauer niedergerissen, wir sind nun sein vereintes Volk. Das Prüfen, das muss ich jetzt jedem Einzelnen überlassen. Aber das Prüfen soll dazu führen, dass wir uns versöhnen und miteinander essen und trinken. Nicht aber, dass wir den schlimmen Zustand des Streites, des Neides, der Unversöhnlichkeit, der fehlenden Rücksichtnahme und fehlenden Liebe belassen und einfach nicht essen und nicht trinken. Nein, die Aufforderung heißt, beuge dich und kehre um. Wenn du etwas gegen einen anderen hast, dann bringe das in Ordnung. Es ist ein unendlich wichtiges Thema, ein ernsthaftes Problem, wenn du etwas gegen einen anderen hast. Denn das Abendmahl ist das Fest der Gemeinschaft, der Freude, der Versöhnung und der Liebe. Amen.